Die Leute flüsterten und tuschelten, während Kuisel weiter am Mühlrad zog. Endlich kamen ihm einige Männer zur Hilfe, gemeinsam zerrten sie den leblosen Körper von der Schaufel und legten ihn vorsichtig auf die Erde. Simon erschrak, als er sah, dass es sich um ein junges Mädchen handelte, von etwa 16, 17 Jahren. Es war ohne Zweifel tot. Seine Augen starrten glasig in den Abendhimmel. In den langen, rotblonden Haaren hingen Eiszapfen wie glitzernde Schmuckstücke. Die Kälte des Wassers hatte die Leiche frisch gehalten. Daher war es auf den ersten Blick schwer zu sagen, wie lange sie schon im Bach gelegen hatte. So schnell konnte Simon auch keine äußerliche Verletzung feststellen.
»Hey da, ihr habt genug gesehen, Leute! Jetzt schleicht's euch!«
Ein hagerer Kerl mit einer Laterne in der einen und einem Knüppel in der anderen Hand trat aus einer der Seitengassen. Um sich Gehör zu verschaffen, holte er immer wieder mit seinem Stock aus.
»Schleicht's euch, hab ich gesagt!«
wiederholte er.
»Oder muss ich euch erst Beine machen? Wer noch länger glotzt, den sperr ich ins Loch!«
Murrend verzog sich die Menge, bis nur noch wenige Neugierige am Bach standen. Schließlich hatte der lange, dünne Mann Jakob Kuisel erreicht. Seine Nase war rot von der Kälte und wohl auch von dem einen oder anderen Glas Branntwein. Ein Tropfen Rotz hing daran. Der Mann schniefte, dann starrte er Kuisel aus kleinen, bösen Augen an.
»Das gilt auch für dich, Großer«, sagte er mit wichtigtuerischer Miene. »Das hier ist Sache des Amts und ich bin Gott verflucht, der Auer Amtsdiener. Oder hast du vielleicht was mit ihrem Tod zu tun, hä?«
Mit dem Knüppel deutete er auf die Leiche des jungen Mädchens.
»Wolltest wohl nicht zahlen und hast sie nach dem Liebesdienst ins Wasser geworfen, war's so? Spuckst schon aus?«
»Wir sind gerade erst hinzugekommen«, sagte Simon, der nun neben Kuisel getreten war. »Meine Familie kann das bezeugen.« Er zeigte auf Magdalena, Barbara und die Kinder, die sich bislang im Hintergrund gehalten hatten. Der hagere Mann wog den Kopf.
»Fremde also!«
Er schniefte erneut und zog jede Menge Rotz hoch. Dann wies er mit dem Knüppel hinüber zur Hauptstraße.
»Wir haben schon genug Hunger leider in der Au. Also macht, dass ihr wegkommt. Dreckiges, auswärtiges Gesindel!«
»Das arme Ding hier war wohl auch so ein auswärtiges Gesindel«, sagte Kuisel, ohne auf das Geschimpfe des anderen einzugehen.
»Hä?«
Der Hagere rieb sich die Schnupfennase.
»Wie kommst du da drauf, Großer?«
»Nun, es waren sicher ein paar Dutzend Auer hier. Sie alle haben das Mädchen gesehen und keiner hat ihren Namen gerufen. Und ich denke, in der Au kennt man sich doch, nicht wahr?«
»Das stimmt«,
begann der Amtsdiener.
»Aber trotzdem...«
»Außerdem ist das ein ziemlich aufwendiger Mord, jemandem einen Beutel Steine umzuhängen und ihn dann ins Wasser zu werfen, also wenn ich der Mörder wäre. Ich hätte dem armen Ding eins übergebraten und es dann in den Bach geworfen, den Rest macht die Kälte.«
»Beutel? Steine?«
Der Amtsdiener sah sehr verwirrt aus.
»Was sagst du denn da?«
stotterte er. Kuisel beugte sich über die Leiche und drehte sie auf den Rücken. Tatsächlich war nun zu erkennen, dass ein kleiner Sack voll Steine um die Hüfte des Mädchens gebunden war, den der Rock bislang verborgen hatte.
»Ich hab's gespürt, als ich die Kleine vom Mühlrad runtergehoben hab«, erklärte Kuisel. »War verflucht schwer. Das sind bestimmt 30 Pfund. Damit sinkst du wie ein Stück Blei. Die Schaufelräder müssen sie vom Grund hochgefischt haben, sonst wäre sie wohl bis zum Sommer dort unten geblieben.«
Der Amtsdiener kratzte sich an der Nase, dann breitete sich plötzlich ein Grinsen über seinem mit roten Säuferadern durchzogenen Gesicht aus.
»Ah, dann ist der Fall ja geklärt«, rief er triumphierend. »Die Dirne hat sich selbst ersäuft. Das kommt ja öfter vor. Die jungen Dinger sind schwanger von irgendeinem Halodri, der schon längst über alle Berge ist. Sie sehen keinen anderen Ausweg, gehen ins Wasser, und die Stadt hat ein schönes Münchner Kindl weniger.«
Kuisel wog seinen Kopf.
»Möglich.«
»Was heißt hier möglich? Das ist möglich,
aber doch sehr unwahrscheinlich. Oder würdest du ins Wasser gehen, wenn du einen vollen Geldbeutel mit Münzen bei dir hast?«
Nun war auch Simon verwirrt. Stirnrunzelnd wandte er sich an seinen Schwiegervater. »Woher in Gottes Namen wisst ihr, dass sie einen Geldbeutel bei sich hat?« wollte er wissen. »Ich meine, ihr habt sie doch gar nicht weiter untersucht.« Kuisel grinste.
wenn ihr nicht immer alle wild durcheinander schreien, sondern auch mal die Ohren spitzen würdet, dann hättet ihr das leise Klingeln gehört, als ich sie runtergehoben hab.« Er beugte sich über die Leiche. »Ich denke, der Beutel ist hier unter dem Rock.«
»Finger weg!« zischte der hagere Amtsdiener. »Wenn sie wirklich Geld dabei hat, dann ist es meine Aufgabe, das festzustellen.«
»Und das Geld in die eigene Tasche zu stecken,« ergänzte Magdalena und trat einen Schritt vor. »Nichts da. Ihr solltet eher dafür sorgen, dass es der Familie dieses armen Mädchens zukommt. Vielleicht hat sie ja irgendwo Angehörige.«
»Wie kannst du es wagen, meine Befehle in Frage zu stellen?« zeterte der Dürre. »Ich bin hier der Amtsdiener. Na, warte!«
Mit erhobenem Knüppel ging er auf Magdalena und Barbara zu. Doch Jakob Kösel trat dazwischen. Er packte den Prügel wie ein Streichholz und zog den Amtsdiener daran hoch.
»Loslassen! Loslassen!« keifte dieser. »Ich steck euch alle ins Loch! Ich!«
»Lass ihn los, Jakob! Der Narr hat sich schon genug lächerlich gemacht!«
Simon drehte sich zu der Stimme um, die aus einer der Seitengassen gekommen war. Dort stand ein breitschultriger, eher kleiner Mann, dessen Arme viel zu lang schienen für seinen gedrungenen Körper. Er hatte ein vierschrötiges Gesicht, in dem zwei wache, freundliche Augen funkelten. Der Mann mochte etwa so alt sein wie Jakob Kösel. Er trug einen dicken, etwas zu weiten Wollmantel in blutroter Farbe. Mit weiten, ausholenden Schritten kam er nun auf die kleine Versammlung zu.
»Verflucht, der Michael Deibler!«
rief Kösel erfreut aus. Er ließ den noch immer zeternden Amtsdiener fallen wie einen faulen Apfel.
»Woher weißt du, dass wir angekommen sind?«
Der Mann namens Deibler grinste und zeigte eine Reihe schwarz verfärbter Zähne.
»Nun, die Auer haben mir gerade eben erst von einem Riesen erzählt, der nicht von hier ist, und mit ein paar Leuten unten am Bach eine Leiche aus dem Wasser fischt. Da musste ich nur eins und eins zusammenzählen. Ich wusste ja, dass du heute irgendwann kommst.«
Er lachte trocken.
»Offenbar stimmt es, was man von dir erzählt, liebster Vetter. Du ziehst die Leichen an wie die Fliegen.«
»Dieser unverschämte Kerl hat sich in Angelegenheiten eingemischt, die ihn nichts angehen,«
schimpfte der Amtsdiener, der eben wieder aufstand.
»Er hat sich mir widersetzt und...«
»Ach, halt's Maul, Gustl!«
unterbrach ihn Deibler. »Du solltest froh sein, dass dir der unverschämte Kerl hilft. Der Schongauer Henker hat den Ruf, dass er bislang noch jedem Mörder auf die Schliche gekommen ist.«
»Henker?«
Der Amtsdiener trat einen Schritt zurück.
»Warum hat er das nicht gleich gesagt?«
Ängstlich schaute er zur Seite und schlug ein Kreuz. Simon wusste, dass die meisten Leute so auf seinen Schwiegervater reagierten. Henker brachten Unglück, vor allem dann, wenn man ihnen in die Augen blickte oder sie berührte.
»Wie viele von euch Scharfrichtern treiben sich denn hier noch in der Au herum, hä?«
erkundigte sich der Amtsdiener nun.
»Wenn du es genau wissen willst, 12.«
Deibler zuckte mit den Schultern.
»In ein paar Tagen sind die meisten von uns wieder fort. Dann musst du wieder mit mir allein Vorlieb nehmen, Gustl.«
Grinsend deutete er auf Kösel und die Mädchenleiche.
»Und nun lass den Mann seine Arbeit machen.«
Schweigend trat Gustl zur Seite und Kösel untersuchte den Rock des Mädchens. Schon nach kurzer Zeit fischte er tatsächlich einen kleinen Geldbeutel hervor. Als er ihn öffnete, kullerten eine Reihe Silbermünzen heraus. Simon stutzte und beugte sich über die Geldstücke in Kösels Hand. Irgendwie kamen ihm diese Münzen vertraut vor. »Das kann nur ein Zufall sein«, dachte er. Er sah noch einmal hin. Es waren tatsächlich Silbertaler. Sie alle waren neu und trugen als Prägung das Rautenwappen, zusammen mit der Jahreszahl 1672. Auf fast unheimliche Weise glichen sie exakt den Münzen der Veroneser, die Simon erst letzte Woche als Lohn erhalten hatte.
»Alle Wetter, ein Haufen neues Geld für jemanden, der ins Wasser geht.«
Kösel rieb die Geldstücke aneinander.
»Wenn ihr mich fragt, irgendetwas stinkt an der Sache. So unglücklich kann dieses Mädchen nicht gewesen sein, nicht mit einem Beutel Silbertaler. Und wenn sie ermordet wurde, warum nimmt der Mörder dann das Geld nicht?«
»Vielleicht hat er es nicht entdeckt«, mutmaßte Magdalena.
»Der Geldbeutel befand sich genau unter dem Sack mit den Steinen«, erwiderte Kösel. »Der Täter müsste ihn bemerkt haben. Was mich zur nächsten Frage bringt. Wenn das Mädchen sich nicht umgebracht hat, was sollten dann die Steine?
Eine Weile sagte keiner etwas, doch dann ertönte wieder Daiblas trockenes Lachen.
Verflucht, Kuisel, rief er. Du bist gerade mal eine halbe Stunde hier und schon gibt es das erste Rätsel. Du machst deinem Ruf wirklich alle Ehre. Er schlug dem Henker auf die Schulter. Na, jetzt trinken wir erst einmal ein süffiges Bier auf unser Wiedersehen. Willkommen in München, Vetter.